Ja, wir befinden uns ja in der fortlaufenden Predigt im Josua-Buch. Und der Vorteil und gleichzeitig die Herausforderung ist ja, wenn man so ein Buch durchpredigt, dass da manchmal so Abschnitte kommen, über die es leicht fällt zu reden, und Abschnitte kommen, über die es nicht ganz so leicht fällt zu reden. Und ich kann mich noch erinnern, wie jetzt Philipp letztes Mal sagte, ja, das ist ein Text, ja, wo es schon den einen dem anderen schwerfällt, Gott dazu verstehen. Und so ähnlich sieht es aus, auch wenn wir das 11. Kapitel im Josua-Buch aufschlagen, dass wir eben, wenn wir es so durchlesen, doch so gewisse Fragen beantworten müssen, die uns dann kommen. Und auf die möchte ich heute auch eingehen. Das Geschichtliche werde ich heute nicht so ausführlich, also ausbreiten. Wir werden auch nächstes Mal noch, Philipp, die Zusammenfassung in Josua 12 dann bekommen über diese ganzen Kriegszüge. Und daher werden wir uns heute im Besonderen mit den Versen 19 und 20 beschäftigen. Aber bevor wir dazu kommen, lasst uns erst einmal den Text lesen. Josua Kapitel 11. Und es geschah, als Jabin, der König von Hazor, es hörte, sandte er zu Jobab, dem König von Madon, und zum König von Shimron und zum König von Achshaph und zu den Königen, die im Norden im Gebirge und in der Steppe südlich von Kinneret und in der Niederung und im Hügelland von Dor im Westen waren, zu den Kananitern im Osten und im Westen, zu den Amoritern, den Hethitern, den Perisitern, den Jebusitern auf dem Gebirge und zu den Hevitern am Fuß des Hermon im Land Mizpah. Und sie zogen aus, sie und ihr ganzes Heerlager mit ihnen, ein Volk so zahlreich wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge sowie sehr viele Pferde und Wagen. All diese Könige trafen zusammen, sie kamen und lagerten miteinander am Wasser Merom, um gegen Israel zu kämpfen. Da sprach der Herr zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit werde ich sie alle vor Israel zu Erschlagenen machen. Ihre Pferde sollst du lähmen und ihre Wagen mit Feuer verbrennen. Und Josua und alles Kriegsvolk mit ihm kam plötzlich über sie am Wasser Merom und sie überfielen sie. Und der Herr gab sie in die Hand Israels. Und sie schlugen sie und jagten ihnen nach bis Sidon, der großen Stadt, und bis Misrephothmaim und bis in die Talebene von Mizpe im Osten. Und sie schlugen sie so, dass ihnen kein Entronnener übrig blieb. Josua machte es mit ihnen, wie der Herr ihm gesagt hatte. Ihre Pferde lähmte er und ihre Wagen verbrannte er mit Feuer. In jener Zeit kehrte Josua um und nahm Hazor ein, und seinen König erschlug er mit dem Schwert. Denn Hazor war damals die Hauptstadt all dieser Königreiche. Und sie schlugen alles Leben, das darin war, mit der Schärfe des Schwertes, indem sie den Bann an ihnen vollstreckten. Nichts Lebendes blieb übrig. Hazor aber verbrannte er mit Feuer. Alle Städte dieser Könige mit all ihren Königen nahm Josua ein und schlug sie mit der Schärfe des Schwertes. Er vollstreckte den Bann an ihnen, wie Mose, der Knecht des Herrn, befohlen hatte. Nur all die Städte, die auf Hügeln standen, verbrannte Israel nicht, ausgenommen Hazor allein, das verbrannte Josua. Die ganze Beute dieser Städte sowie das Vieh plünderten die Söhne Israels für sich. Doch alle Menschen schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes, bis sie sie vernichtet hatten. Sie ließen nichts Lebendes übrig. Wie der Herr seinem Knecht Mose befohlen hatte, so befahl Mose Josua, und so machte es Josua. Er unterließ nichts von allem, das der Herr dem Mose befohlen hatte. So nahm Josua dieses ganze Land, das Gebirge, den ganzen Süden, das ganze Land Goschen, die Niederungen und die Steppe, das Gebirge Israel und seine Niederungen, von dem kahlen Gebirge, das gegen Saie ansteigt, bis Baalgad in der Talebene des Libanon am Fuß des Berges Hermon und all ihre Könige nahm er gefangen, erschlug sie und tötete sie. Lange Zeit führte Josua mit all diesen Königen Krieg. Es gab keine Stadt, die sich den Söhnen Israel friedlich ergab, außer den Hevitern, die in Gibeon wohnten. Alles andere nahmen sie im Kampf ein. Denn vom Herrn kam es, dass sie ihr Herz verstockten, sodass es zum Krieg mit Israel kam, damit an ihnen der Bann vollstreckt würde, ohne dass ihnen Gnade widerführe, sondern dass sie vernichtet würden, wie der Herr dem Mose befohlen hatte. Zu jener Zeit kam Josua und rottete die Enakiter aus von dem Gebirge von Hebron, von Debir, von Anab und von dem ganzen Gebirge Juda und von dem ganzen Gebirge Israel. Mitsamt ihren Städten vollstreckte Josua an ihnen den Bann. Es blieben keine Enakiter im Land der Söhne Israel übrig. Nur in Gaza, in Gat und in Ashdod blieben sie übrig. Und so nahm Josua das ganze Land ein, ganz wie der Herr zu Mose geredet hatte. Und Josua gab es Israel zum Erbteil nach ihren Abteilungen, entsprechend ihren Stämmen. Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Was kommt so in diesem Text sehr häufig vor? Israel verstreckt den Bann und tötet alles Lebendige, nichts bleibt übrig. Wenn wir das so hören, dann zieht es doch ein Stück weit sich in uns zusammen und sagen, boah, ist doch grausam, nicht wahr? Die ganzen Städte, alle Bewohner, alle mussten sterben. Alle wurden hingerichtet. An allen wurde, wie es hier heißt, der Bann vollstreckt nach dem Wort des Herrn, das er schon damals zu Mose gesprochen hat, das Mose Josua weitergegeben hat. Und Josua führt es jetzt aus. Deshalb sagte ich am Anfang, ich denke auch so für euch, Teenies, Kinder, eine schlimme Vorstellung, nicht wahr? Es stellt sich doch die Frage, Gott hat das anbefohlen. Ist Gott so kaltblütig, so unbarmherzig? Ist das dieser Gott, von dem wir als einen gerechten und liebevollen, einen gnädigen, barmherzigen, geduldigen Gott sprechen? Passt das? Ja, vielleicht spricht der eine oder andere es aus, andere sprechen es nicht aus, wenn diese Gedanken einen so überfallen. Und deshalb ist es mir heute ganz besonders ein Anliegen, dass wir uns einmal mit der Gerechtigkeit Gottes und mit der Gnade Gottes befassen. Ich habe die Predigt überschrieben über Gnade und Gericht. Über Gnade und Gericht. Wisst ihr, wo wir jetzt da so in den Bergen waren, ist mir eines mal wieder aufgefallen. Bin ja schon öfters in den Bergen gewesen, bin gerne da. Aber wenn man so im Tal steht, dann sieht man einen Berg vor sich. Vielleicht dahinter noch so zwei, drei. Und einige wenige Häuser um sich herum und dann war es das schon. Mehr sehen wir nicht. Und das Faszinierende ist, wir haben es diesmal mal gemacht, wir sind mal auf einem Berg von der Talstation bis nach oben auf den Gipfel sind wir hochgelaufen, hochgewandert. Und je höher man kommt, desto mehr bekommt man einen Überblick über das, was sich weiter weg befindet. Und wenn man oben ist, stellt man fest, das Ganze sieht ja völlig anders aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Siehst du auf der einen Seite, wir haben Chiemsee, diese komplett weite Ebene, bis man nicht mehr weiter gucken kann. Man dreht sich um auf der anderen Seite, das Gebirge, das kein Ende zu nehmen scheint. Aber man hat von oben einen ganz anderen Blick, als wenn man von unten steht. Nämlich einen viel, viel weiteren Blick. Und der Zusammenhang der ganzen Landschaft wird viel deutlicher. Und das ist eben mein Wunsch mit euch heute, auch mal in diese Perspektive von oben auf diese Geschehnisse zu schauen. Wir brauchen diese Vogelperspektive, um die Frage beantworten zu können, Wie ist Gott und warum handelt Gott hier an dieser Stelle so, wie er handelt? Und ich glaube, um das erstmal zu verstehen, müssen wir uns eine Frage beantworten. Wenn wir wirklich die Vogelperspektive jetzt mal ganz hoch nehmen, ja, und wir sehen dann unter uns die Erde. Lassen wir heute mal das ganze Universum mal weg, das gehört natürlich dazu. Wir nehmen jetzt einfach mal nur die Erde, wo die Menschen drauf wohnen. Die erste Frage, die sich stellt, wem gehört diese Erde mit allem, was dazu gehört? Wir haben die eine Antwort hier an der Wand, die uns auch diese Woche begleiten soll. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Heute Morgen hatten wir ein kleines Ereignis, eigentlich ganz unscheinbar, aber mir ist es dann plötzlich ganz passend für die Predigt gekommen. Heute hat nämlich meine Frau einfach eine Kunststofftasse, eine Plastiktasse einfach in den Müll geworfen. Die war heile. Aber da waren Ablagerungen, die sich eingefressen hatten, die eben die Tasse untauglich machten, um sie als Trinkgefäß zu benutzen. Sie war so verschmutzt, dass man sie nicht weiter verwenden wollte, weil sie nicht mehr tauglich war. Also ich habe keinen, das haben mehrere beobachtet und keiner hat sich beschwert, dass sie die Tasse weggeworfen hat. So ganz unbarmherzig, in Müll einfach rein. Weil es allen klar war, diese Tasse ist nicht mehr da, wofür sie eigentlich geschaffen ist. Und so ist es eigentlich in unserem Leben völlig normal, nicht wahr? Wenn wir Gegenstände gekauft haben, sie sind unser Eigentum, dass wir dann darüber entscheiden und bestimmen, erstens mal, wo sie hingestellt werden, wie sie benutzt werden, wofür sie benutzt werden und auch den Zeitpunkt, den wir dann bestimmen, wann diese Gegenstände es nicht mehr wert sind, aufbewahrt zu werden, weil sie ihren Zweck nicht mehr erfüllen. Keiner würde auf die Idee kommen und sagen, das kannst du doch nicht machen. Und wenn das jemand tun würde, dann sag du, danke für den Hinweis, aber darüber entscheide ich. Und wie sieht es jetzt aus, wenn es heißt, dem Herrn gehört die Erde und alle, die darauf wohnen? Ich möchte einfach nochmal etwas mehr dazu uns vor Augen führen. Kolosser 1, Verse 16 bis 17 lesen wir dazu und dann nochmal dem Psalm 24 einige Verse weiter. Das sind nämlich sehr entscheidende Verse, wenn wir uns mit dieser Thematik beschäftigen. Kolosser 1, 16 und 17. Denn in ihm, hier ist von Christus die Rede, ist alles in den Himmel und der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Also auch hier die ganzen Königreiche, sowohl die Sichtbaren, also menschlichen als auch unsichtbaren. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Im Zentrum steht Gott, steht der dreieinige Gott. Alles das, was wir sehen, wir selbst, sind von ihm und zu ihm oder für ihn geschaffen worden. Wir gehören nicht uns. Und das, was die Welt immer wieder so sehr betont, wir sollen unser Leben leben. Wir sollen selbstbestimmt leben, steht im völligen Widerspruch zu dem, was uns hier aufgezeigt wird. Nein, wir gehören nicht uns. Wir sind von Gott geschaffen oder hat sich jemand von euch selbst geschaffen? Wer kann sagen, dass er dafür gesorgt hat, dass er lebt? Du hast dich nicht selbst geboren. Du kannst deinen Herzschlag nicht aufrechterhalten. Du kannst nicht den Sauerstoff produzieren, den du zum Atmen brauchst. Und vieles andere mehr. Du bist geschaffen worden. Du bist konstruiert worden. Und zwar zu dem Zweck, zu Christus hin, für ihn zu leben und da zu sein. Psalm 24, wir lesen die ersten 5 Verse, dann ist der Zusammenhang noch etwas deutlicher oder schöner. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Erde und die darauf wohnen, denn er hat sie gegründet, über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Wer darf hinaussteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Wir sehen, dass David sich mit der Frage beschäftigt hat, wer bin ich? Wofür bin ich da? Ihm war klar, und wenn man die Psalmen liest, merkt man, David hat einen sehr klaren Blick gehabt, was Gott anbetrifft und die Schöpfung und der Mensch. Ihm war es sehr deutlich, dass der Mensch nicht sich selbst gehört, sondern dass er von Gott abhängig ist und dass er alleine, wenn er vor Gott treten darf, Frieden hat. Und Bewahrung hat und gesegnet wird. Und er sagt, wer darf denn überhaupt vor diesen Gott treten, diesem herrlichen großen Gott? Und er gibt sich selbst die Antwort und sagt, derjenige, der reinen Herzens ist. Ich lasse das da an der Stelle mal so stehen. Wir könnten natürlich noch drüber reden, wer ist reinen Herzens. Aber das unterbreche ich dort und wir wenden uns mal jetzt wieder zurück den Kananitern. Was war das für ein Land, dass die Kananiter bewohnten? Stelle ich mal einfach mal die Frage an die Kinder und auch an die Jungschaft vielleicht. Wer kann mir helfen? Was war das für ein Land? Wie sah es dort aus in dem Land? Kanaan. Wüste? Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. So ein Sprichwort. Wofür steht das? Ich gebe euch mal einen Tipp. Es gab schon, bevor Josua kam, wo Mose noch der Anführer war, dann kamen sie schon mal an dieses Land und haben das begutachtet. Sie haben Kundschafter heraus ausgesandt. Ja, und was haben die Kundschafter gesehen? Also dort wohnten kräftige Männer, Männer, vor denen sie richtig Angst bekamen, weil sie so groß und kräftig gebaut waren. Ja, was haben sie noch gesehen? Genau, eine reiche Ernte. Es war ein Land, das war über dem Standard in Bezug auf die Fruchtbarkeit und in Bezug auf auch auf sogar, was die Menschen anbetraf. Das war ein reich gesegnetes Land. Sie haben dort wie in einem kleinen Paradies gelebt auf dieser Erde. So zumindest kam es den Israeliten vor, wo sie das Land begutachtet hatten. Die waren überwältigt von der Schönheit und von der Fruchtbarkeit und von dem, was das Land den Menschen, die dort wohnten, bot. Die Kananiter haben dieses Land viele Jahre bewohnt. Wem gehörte dieses Land? Wer hat es so gestaltet? Wer hat die Menschen darin so stark und unüberwindbar gemacht? Wer hat diese reiche Ernte ihnen gegeben? Wer hat die Sonne über ihnen aufgehen lassen und den Regen bzw. den Tau und auch das Wasser, das dort floss? Sie waren reich gesegnet von Gott. Haben sie Gott dafür die Ehre gegeben? Haben sie Gott gedankt dafür, dass er ihnen so ein wunderbares Land gegeben hat und sie dort wohnen lässt? Es gehört ja Gott. Wir haben es gelesen, nicht wahr? Gott hat es ihnen zur Verfügung gestellt. Und schauen wir uns das Volk Israel einmal an, das Gott erwählt hat, dem Abraham, den er rausgeholt hat aus einem heidnischen Volk und gesagt hat, gehe in ein Land, das ich dir zeigen werde. Jetzt ist der Abraham unterwegs und dann später Isaac und dann auch Jakob. Ja, Jakob mit seiner Familie ist unterwegs. Er hat kein Zuhause. Und dann kommt auch noch eine Hungersnot. Und wir wissen ja von der Geschichte von Josef, nicht wahr? Kennt ihr alle Kinder? Dann, dass er auch noch sehr viel Leid erlebt hat, der Jakob. Sein Herz, das brach fast. Weil der Josef, der wurde von seinen Brüdern verkauft. Und der Vater dachte, er ist tot, von wilden Tieren zerrissen. Und dann führt Gott diese Familie in der Hungersnot nach Ägypten. Dort finden sie Josef wieder, den Gott dafür eingesetzt hat, um das ägyptische Volk zu retten und auch vor allen Dingen eben den ganzen Stamm Jakob. Sie bekommen dort ein Land, das Goschen, und es ging ihnen gut. Aber es dauerte nicht sehr lange, wo der Pharao nicht mehr, der Pharao, der Josef kannte, nicht mehr lebte und seine Nachkommen, die eben danach auf den Thron kamen, die Geschichte von Josef nicht mehr kannte oder sich nicht mehr daran erinnern wollte, haben sie angefangen, die Israeliten als Sklaven zu halten. Es waren freie Menschen eigentlich. Es war kein besiegtes Königreich. Aber dadurch, dass sie in diesem Land wohnten und die ganzen Ägypter um sie herum, haben sie angefangen, sie zur Zwangsarbeit zu verpflichten. Ein Volk, das Gott erwählt hat zu seinem Volk, schauen wir es uns an. Wie sieht es aus? Wie jämmerlich. Sie müssen den heidnischen Ägyptern dienen. Sie klagen unter dieser Last. Und dann führt Gott sie heraus, durch Mose. Ein triumphaler Auszug aus Ägypten. Aber dann sind sie in der Wüste und wieder haben sie kein Zuhause. Wir sehen jetzt wieder die Kanaaniter dort. Die leben dort in ihrem Land. Eine wunderbare Ernte. Es geht ihnen dort gut. Sie fragen nicht nach Gott. Warum sollten sie auch? Es geht ihnen ja gut. Und das Volk Israel dort, das Volk Gottes, das stapft durch die Wüste, ohne Wasser, oft ohne Essen, in der Hitze, in der Kälte, bedroht von Feinden. Sie fangen an zu murren, Gott straft sie dafür, dass sie sich gegen ihn aufbäumen. Und wenn ich euch dann, diese Bilder so mal euch dann vor die Wahl stelle, zu wem wollt ihr gehören? Wo wollt ihr lieber wohnen? Wo wollt ihr lieber sein? Dort bei den Kanaanitern oder bei den Israeliten, die dort durch die Wüste stapfen und eine Plage nach der anderen erleben, oder eine Zuchtmaßnahme nach der anderen Gottes. Natürlich auch ein Wunder nach dem anderen, ja. Aber das war immer noch begleitet, auch von vielen Strapazen. Da würde doch einer und der andere von uns einfach so sagen, ja, dann ist doch eigentlich viel schöner, dort in dem Kanaan zu leben, als zu dem Volk Gottes zu gehören. Wir wissen, dass im Psalm 74 Asaf genau diese Beobachtung gemacht hat. Lass uns mal diesen Psalm lesen. Psalm 73 von Asaf. Fürwahr, Gott ist Israel gut, denen die reinen Herzen sind. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide, Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge. Sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens. Sie höhnen und reden in Bosheit, Bedrückendes von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmeln ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Deshalb wendet sich hierher sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Ja, erkennen wir die Kanaaniter wieder? Ja, sie sprechen. Wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Siehe, dies sind Gottlose und immer sorglos erwerben sie Vermögen. Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag, meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen. Jetzt kommt eine Wendung. Bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes, in diese Perspektive Gottes, in diese Vogelperspektive, auf den Berg Gottes. Fürwahr, auf schlüpfrige Wege stellst du sie und lässt sie in Täuschungen fallen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken. Wie ein Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Als mein Herz erbittert war und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht, wie ein Tier war ich bei dir. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich nichts, an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen. Meines Herzens Felsen, mein Teil ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen, die sich von dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Die Kanaaniter, sie lebten ohne Gott. Jetzt könnte man natürlich fragen, vielleicht haben sie ja nichts gewusst von Gott. Könnte ja sein, oder? Sie haben vielleicht nie etwas von Gott gehört. Vielleicht ist es eine Zeit lang so gewesen. Aber wenn wir die Schrift genau studieren, dann stellen wir fest, Gott zeigt sich einem jeden Menschen so, dass er niemals eine Entschuldigung hat und vor Gott sagen kann, ich habe nichts gewusst. Wirklich ehrlich, ich habe nichts gewusst. Kein Mensch wird das einmal sagen können. Und das lehrt uns Römer 1, wenn wir mal Römer 1 aufschlagen, die Verse 18 bis 25. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel herab über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und von Vögeln, von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben. In den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihrer Leiber untereinander zu schänden, sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Und eine weitere klare Belegstelle, dass sie Gott von Gott gehört haben, ist das Zeugnis der Rahab in Josua 2, 9 bis 11. Das schlagen wir auch noch auf. Josua 2. Wir wissen, dass Josua zwei Kundschafter nach Jericho entsandte. Und dort wurden sie von der Hure Rahab aufgenommen oder versteckt. Sie riskiert ihr Leben. Und der Grund, warum sie ihr Leben riskiert und diese Feinde bei sich aufnimmt und versteckt, ist der, der hier in Vers 9 bis 11 erwähnt ist. Und sie sagte, die Rahab, zu den Männern, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, so dass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört. Hört mal, wir haben gehört, heißt es hier, nicht ich. Wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat. Wo war das, dieses Geschehnis? Das Schilfmeer, wann war das? Bei dem Auszug Israels aus Ägypten. Das haben sie gehört. Als ihr aus Ägypten zogt und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, dem Schion und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Dieser letzte Satz, den sagt dir Rahab. Aber diesen Satz sagen die restlichen Kanaaniter nicht. Und das ist hier das Entscheidende. Sie haben Gott erkannt. Sie haben von den Wundern Gottes gehört. Es wurde ihnen bewusst, dieser Gott ist der Gott des Himmels und der Erde. Aber es war diese eine Rahab und es waren die Gibeoniter, die sich vor Gott demütigten und sich als Knechte bezeichneten. Was tun die anderen? Und das ist jetzt eigentlich die Geschichte. Was tun die anderen? Sie ziehen sich zusammen zu einem großen Heer, und sie geschrieben, so groß wie der Sand, so viele wie der Sand am Meer. Das ist so das, was die Bibel uns immer wieder aufzeigt. Der Mensch, dem Gott sich offenbart und der ihn dann ablehnt und ihn nicht als Gott über sich haben will, sondern sein eigener Herr und sein eigener Gott will. Der Mensch, der sich gegen ihn auflehnt, der hat einen Satz, den wir heute auch oft hören. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich schaffe das. Das haben sich diese Könige auch gesagt. Was war davor passiert? Waren da nicht 5 Könige, die sich auch schon zusammengeschlossen haben? Und die dann versucht haben, Israel zu überwältigen? Oder Gibeon in dem Fall? Haben es diese Könige nicht mitbekommen? Doch, sie haben es mitbekommen. Aber sie haben sich gedacht, okay, dann noch mal ein paar Könige mehr. Und es geht hier um Nordpalästina. Und da war dieses Hazor, das war sozusagen die Hauptstadt. Man könnte sich das ungefähr so vorstellen wie die EU. Das waren ja viele Städte. Und genauso wie die EU eben viele Länder hat, dann haben wir eben auch eine Stadt, die so mehr oder weniger so als Hauptstadt gilt. Und so war das hier auch. Diese ganzen Könige, die ich gelesen habe, die aufgeführt wurden, diese ganzen Städte, das war so eine Art Verband. Ja, die haben zusammengehalten. Und das war eine mächtige Streitkraft. Auch eine gut ausgerüstete militärische Streitkraft. Und sie haben sich so gesagt, wir schaffen das. Wenn wir gemeinsam sind wir stark, nicht wahr? Und sie haben sich zusammen dort versammelt und sie waren sich sicher, sie werden schaffen. Wenn sie sich nicht sicher wären, dann hätten sie das getan, was Gibeon getan hätte. Ja, die Gibeoniter waren zwar listig mit so einem Trick, ja, aber sie haben sich gut überlegt, wie können wir es anstellen, dass wir dass wir vor diesem Gericht fliehen. Und wenn wir mal lesen, wie sie sich dort ergeben, den Israeliten. Wir sind eure Knechte, sagen sie. Sie haben diesen Stolz abgelegt vor dem Volk Gottes und vor dem Herrn. Und sie haben Gnade erfahren. Die Rahab hat Gnade erfahren. Die Rahab war eine Hure. Wenn man sagen würde jetzt, okay, wen soll die Strafe treffen? Dieses Gericht Gottes? Doch gerade solchen, die offensichtlich Sünder sind, nicht wahr? Aber sie hat Gott die Ehre gegeben. Sie hat ihr Leben in Gottes Hand gegeben. Sie hat Gott als ihren Herrn angenommen. Und sie hat Gnade erfahren. Obwohl sie von ihren Sünden her das Gericht genauso verdient hat. Die Gibeoniter, sie haben gesehen, dieser König, Gott, dieser Herr ist unüberwindbar. Sie haben ihn gesehen, sie haben es beobachtet. Und sie, für sie war klar, weil wir lesen an einer anderen Stelle, die Gibeoniter waren sehr gute Krieger. Sie waren sehr gute Kämpfer. Aber sie haben gesehen, nein, das schaffen wir nicht. Denn hier ist der Gott des Himmels und der Erde am Werk. Und sie haben Gnade bekommen. Aber diese Könige hier, sie haben mit ihrer Kraft und ihrer Macht waren sich überzeugt, sie schaffen es. Und jetzt lasst uns mal diese Verse anschauen, Verse 19 und 20 in Josua 11. Es gab keine Stadt, die sich den Söhnen Israel friedlich ergab, außer den Hevitern, die in Gibeon wohnten. Alles andere nahmen sie im Kampf ein. Keiner demütigte sich vor Gott. Denn, Vers 20, vom Herrn kam es, dass sie ihr Herz verstockten, so dass es zum Krieg mit Israel kam, damit sie an ihnen den Bann vollstrecken würden, ohne dass ihnen Gnade widerführe, sondern dass sie vernichtet würden, wie der Herr es dem Mose befohlen hatte. Gott verstockte ihr Herz, so dass sie sich nicht vor Gott demütigten. Jetzt kann natürlich jemand kommen und sagen, ja klar, wenn Gott ihr Herz verstockt, was können sie dann dafür? Was dient aber dazu, was führt dazu, dass Gott das Herz verstockt? Beobachten wir mal den Pharao. Gott hat sich ihm offenbart. Aber er ist nicht bereit, sich vor Gott zu demütigen und Gott als den Gott des Himmels und der Erde anzuerkennen. Und die Verstockung des Herzens gehört zu dem Gericht Gottes. Das ist im Grunde genommen der Anfang des Gerichtes Gottes. Wenn Gott bei jemandem das Herz verstockt, dann ist eigentlich schon das Gericht eine beschlossene Sache. Warum ist das so wichtig, dass wir das betonen? Weil es heute noch genauso ernst ist. Mancher Mensch meint, naja, ich lebe mal noch mal so mein Leben, ich genieße das eine und das andere und probiere das eine und das andere aus. Und dann, wenn ich merke, es geht so mehr zum Ende des Lebens oder es wird mal hier brenzlig, dann rufe ich zu Gott, dann wird er mir gnädig sein. Nein, da bist du weit daneben. Wenn du so eine Einstellung hast und so lebst, dann wundere dich nicht, wenn Gott dein Herz verstockt und du niemals mehr Gnade findest. Deshalb ist es so wichtig, dass wir niemals mit der Güte und der Gnade und der Barmherzigkeit und der Geduld Gottes spielen. Es gibt einen Punkt bei einem jeden Menschen, wo es kein Zurück mehr gibt. Das kann schon mitten im Leben sein. Es gibt manche Menschen, die kannst du mit der Bibel egal was bringen, die werden darüber ganz kalt sein. Sie werden auch auf dem Sterbebett Gott fluchen. Ihr Herz ist verstockt. Deshalb wünsche ich, dass jeder, der heute hier ist, klein oder groß, ich weiß, viele haben sich vor Gott gedemütigt und haben diese Gnade erfahren. Ich wünsche, dass ein jeder das so macht, wie die Menschen dort in Ninive. Ich habe jetzt gerade in der Urlaubszeit, habe ich für mich selbst diese Jona durchgenommen, dieses Buch Jona. Und das ist so erstaunlich, nicht wahr? Diese Menschen, die haben auch so dahin gelebt, ohne Gott. Da kommt ein Jona, dem Jona selber, das lag nicht an Jona, dass so viele Menschen dann zum Glauben kamen, sondern Jona, der wollte eigentlich gar nicht, dass sie zum Glauben kommen. Er wollte, dass sie ihre gerechte Strafe bekommen für ihre Gottlosigkeit. Er geht eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und sagt, in 40 Tagen hat Gott beschlossen, wird diese Stadt untergehen. Und im Inneren hat er sich die Hände gerieben und sagt, ja, und das geschieht euch auch recht so. Aber Gott bewirkt bei diesen Menschen ein Erschrecken. Diese Menschen demütigen sich vor Gott, sie tun Buße. Und da steht geschrieben, uns gereut Gott und er wendet das Unheil von ihnen ab. Zum Zeugnis für Jona, wie Gott ist. Wir sehen auch als Zeugnis für uns. Wir sehen, dass wir einen gnädigen Gott haben. Einen gnädigen Gott für diejenigen, die ihn als ihren Gott und Herrn und Erretter annehmen. Die genauso wie die Gibeoniter zu ihm kommen und sagen, wir sind deine Knechte. Wir sind verloren, wenn wir nicht Gnade bekommen. Wenn du nicht mit uns einen Bund eingehst, sind wir verloren. Und deshalb sehen wir jetzt in dieser Geschichte zwei Seiten. Wir sehen das Volk Israel, das in den Wegen des Herrn wandelt, im Vertrauen auf Gott, von Sieg zu Sieg. Und wir sehen auf der anderen Seite einen Feind, der sich aufbäumt und immer mächtiger wird, aber keine Chance hat. Das Gericht ereilt über sie, überrollt sie. Und wenn wir so dieses Gericht Gottes hier an den Kananitern sehen, dann fällt uns wahrscheinlich allen etwas auf. Wenn wir so diese Berichterstattung so verfolgen, dann fällt uns auf, dass wir hier eine Vorschattung haben, was wir schon in Offenbarung 20 finden. Lass uns das mal lesen. Offenbarung 20, 7, Vers 9. Teilweise sind die Begriffe sogar gleich. Offenbarung 20, 7 bis 9. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sein sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. So wie die sich die ganzen Kananiter, diesen Könige, nicht die ganzen Kananiter, es waren diese ganze Gemeinschaft dort versammelt hat, gegen das Volk Gottes, so wird es hier auch sein. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Einmal am Ende der Zeit, wenn der Herr wiederkommt, wird es auch so sein. Da wird sich der ganze Feind, der sich gegen Gott erhebt, nochmal gegen ihn aufbauen. Sie werden sich alle zusammentun. Und sie werden auch denken, da sehen wir diese Torheit des Menschen, der in der Sünde verstockt ist. Sie werden denken, wir schaffen es. Sie werden das Volk Gottes, das heißt diejenigen, die zu Gott gehören, umzingeln. Und dann wird das Gericht sie plötzlich überfallen. Ich sehe geschrieben, Feuer fällt vom Himmel und vertilgt sie alle. Ich stelle nochmal die Frage, auf welcher Seite stehst du? Gehörst du zum Volk Gottes? Dann wirst du vielleicht hier auf dieser Erde so manche Wüstenwanderung machen. So manche Strapaze. So manches Mal wirst du dich heimatlos fühlen. Verachtet und einsam. So manches Mal wirst du vielleicht wie Asaf auf die anderen hinschauen, auf die Gottlosen, und wirst nicht verstehen, warum Gott sie so alles genießen lässt und sie so sorglos dahin leben. Aber schau auf das Ende. Das Volk Israel geht jetzt hier von Sieg zu Sieg und dann heißt es zum Schluss, und Gott schenkte ihnen Frieden. Gott gab ihnen ihr Erbteil. Und so wird es einem jeden von uns gehen, der jetzt sein Leben dem Herrn anvertraut hat. Es kommt der Zeitpunkt, wo Gott das Erbteil uns geben wird, wo wir in sagen, einziehen werden in das neue Jerusalem und wo wir dann uns freuen werden über das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich wünsche, dass wir alle, die wir heute hier sind, dabei sind. Diejenigen, die nicht dabei sind, werden dieses Gericht erleben, das plötzlich über sie hereinbrechen wird. Und es ist ein ernstes Wort, aber wir sehen hier, wir haben einen gnädigen Gott. Wir sehen es an dieser Geschichte eben auch, an Rahab. Wir sehen es bei Ninive. Wir sehen es bei den Gibeonitern. Aber Gott ist auch ein Gott, der Gericht übt an alle, die ihn nicht als Eigentümer annehmen. Denn Gott gehört Himmel und Erde und alle Bewohner. Wer sich ihm wirklich sich ergibt und ihm vertraut, der wird Wunderbares erleben. Wer sich gegen ihn aufbäumt, wird gerecht auch das Urteil, dieses Gericht eben auch empfangen. Ich hoffe, uns ist einfach durch so, diese einige Bibelstellen sind wenige von vielen klar geworden, nein, Gott ist hier nicht ungerecht. Gott handelt hier wirklich gerecht und heilig, gnädig, aber auch gerecht. Und lass uns diesem Gott die Ehre geben, die ihm gebührt. Und lass uns bewusster mit unserem Leben umgehen. Wir gehören nicht uns, wir gehören dem Herrn. Lass uns den Platz einnehmen und das tun, wofür wir bestimmt sind. Amen.